Wir haben heute den sechsten Sonntag nach Dreieinigkeit, nach dem Dreieinigkeitsfest. Und das Evangelium aus der ersten Reihe steht im Matthäusevangelium, im 28. Kapitel, also der Schluss dieses Evangeliums. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nach Galiläa sollen sie gehen, auf den Berg sollen sie steigen, zum Gipfeltreffen sollen sie erscheinen. Jesus ordnet für seine 11 Jünger eine Verabschiedung an. Liebe Gemeinde, wir meinen zu wissen, wie solche Abdankungen aus Erfahrung über die Bühne gehen. Zuerst kommt der Rechenschaftsbericht, der die dreijährige gute Zusammenarbeit lobend unterstreicht. Vom See Genezareth bis zum Garten Gethsemane spannt sich der weite Bogen. Im Zeitraffertempo werden noch einmal alle Höhepunkte von Galiläa und Judäa vorgeführt. Solche Rechenschaftsberichte sind gebündelte Geschichte. Und dann folgt die Dankadresse, die getane Arbeit ins rechte Licht rückt. Orden und Ehrenzeichen werden an die Brust gesteckt. Sie haben sich um die Reichsgottesarbeit verdient gemacht. Solche Dankadressen sind wohlgesetzte Worte. Und dann schließlich kommen die Verabschiedung in den wohlverdienten Ruhestand, eine Kapelle intoniert den großen Zapfenstreich, ein Händedruck, ein paar Krokodilstränen und dann Johannes IR und Jakobus IR und Petrus IR melden sich ab. Solche Verabschiedungen sind Augenblicke, die einen bewegen können. Aber diese Verabschiedung geht nach anderem Protokoll. Hier wird kein Rechenschaftsbericht vorgelegt, hier wird keine Ehrenauszeichnung vorgenommen, hier werden keine Urkunden überreicht, hier wird nur ein neuer Befehl erteilt. Dieser Herr gibt also keinen Rechenschaftsbericht, indem er die Vergangenheit erläutert und erhält, weil er wahrlich keines Dankes vor uns schuldig ist. Hier wird auch keine Dankadresse vorgelegt, weil wir wahrlich keines Dankes würdig sind und alles andere als Ordens- und Ehrenträger für diesen Herrn sind. Hier wird auch kein Dank ausgesprochen. Nein, hier gibt's das alles nicht. Hier wird ein neuer Befehl erteilt, der neue Unruhe schafft. Pfarrer Wilhelm Busch erzählt einmal aus dem Kirchenkampf. Er hatte die erste Gefängnisstrafe abgesessen, weil der Polizeipräsident ihm nicht gerade grün war. Aber kurioserweise hatte eine andere Dienststelle ihn als Standortpfarrer der kasernierten Polizei ernannt. Und so kam es zu einem merkwürdigen Zusammentreffen bei einem Festessen im Casino, als die beiden sich plötzlich gegenüberstanden. Ah, Pfarrer Busch, sagte der Polizeipräsident verlegen und erstaunt. Und dann auf einmal brach es aus ihm heraus. Warum gibt's denn mit der Kirche keine Ruhe? Das ist die Frage bis heute. Warum gibt's denn keine Ruhe mit der Kirche? Warum gibt's denn keine Ruhe mit der Gemeinde? Warum gibt's denn keine Ruhe mit den Christen? Doch einfach deshalb, weil es vielleicht eine Waldesruhe und Friedhofsruhe und Sonntagsruhe geben mag, aber keine Christenruhe. Seitdem dieses Abschiedstreffen nicht zu irgendeinem Abschiedstreffen alter Kameraden verkam, sondern dieses Gipfeltreffen zu einem Rüsttreffen neuer Missionare wurde. Seither ist Ruhe nicht mehr die erste Bürgerpflicht. Gott macht keinen Punkt, sondern er setzt einen Doppelpunkt. Gott macht nicht Schluss, sondern er setzt einen Anfang. Gott macht nicht aus, sondern weiter. Der Herr stellt auf die Füße, der Herr setzt in Bewegung, der Herr treibt sie nach vorne. Missionsbefehl ist Marschbefehl. Liebe Freunde, Missionsbefehl ist Marschbefehl. Geht hin, lehret alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und weil dieser Befehl bis zum heutigen Tage nicht außer Kraft ist, deshalb tun wir gut daran, wieder auf diesen Dreiklang zu hören, nämlich lehret, nämlich geht, taufet und lehret. Zum Ersten. Geht, befiehlt Jesus. Er zeigt auf die Dörfer, die in der Nähe des Berges liegen. Geht nach Nain und Nazareth und Sepphoris. Er zeigt auf die Städte, die sich in der Ferne ausdehnen. Geht nach Nazareth, geht nach Jericho, geht nach Jerusalem. Und er zeigt auf die Länder, die sich weit hinter dem Horizont verlieren. Geht nach Kleinasien, geht nach Griechenland und geht nach Rom. Er legt ihnen also keine Landkarte im Maßstab 1:25.000 vor, wo ein paar rote Wanderwege zum Marschieren und ein paar Wurstbratstellen zum Verschnaufen ausgewiesen sind. Dieser Herr denkt im Weltmaßstab. Er denkt immer im Weltmaßstab. Wer das Reich Gottes im Kopfe hat, der muss den Globus vor Augen haben. Im Blick auf Rassen und Klassen, auf Völker und Nationen, auf Erdteile und Kontinente gilt dies, geht. Aber, und so heißt es hier, einige zweifelten. Einigen kamen Zweifel. Einige, die standen als Zweifler dabei. Wollen denn die Dorfbewohner das Wort eines Nazareners, von dem sie sagten, dass von Nazareth nicht Gutes komme? Bauern wollen doch, die wollen doch Vieh im Stall und Frucht auf den Feldern. Wollen denn die Stadtbewohner das Wort eines Wandervogels, von dem sie behaupteten, dass er verrückt geworden sei? Städter, die wollen doch Brot auf den Tisch und Geld auf der Kante. Wollen denn die schönheitsbesessenen Griechen und wahrheitsdurstigen Römer, wollen die denn das Wort eines Gehängten, von dem sie uns weismachten, dass er ein Terrorist gewesen sei? Wollen denn unsere Dorfbewohner, wollen denn unsere Städter hier in Stuttgart, wollen denn unsere Zeitgenossen, und wenn sie alle nicht wollen, und wenn sie alle nicht mehr wollen, was dann? Und Jesus sagt, geht. Er sagt, geht. Es geht gar nicht darum, was sie wollen, sondern was sie brauchen. So wie Eltern nicht auch ihre Kinder dauernd fragen, was sie denn auch noch wollen und sich von Herzen wünschen. So fragt dieser Gott nicht nach dem allem, was wir wollen, nach unseren Herzenswünschen, sondern nach dem Lebensnotwendigen. Der Mensch, jeder Mensch, auch Sie, wir brauchen letztlich kein Vieh im Stall und kein Geld auf der Kante und keine Muse und keine Zeit zu irgendetwas, sondern im letzten Grunde brauchen wir die Botschaft dieses Herrn, von der Paulus gesagt hat, dass sie fähig sei, zu retten alle Glaubenden. Liebe Gemeinde, die Schuld zum Beispiel ist international. Keiner kann behaupten, dass er keinen Dreck am Stecken hätte und nur mit einer weißen Weste durch die Gegend laufe. Deshalb geht hin und sagt, Gott warf all unsere Schuld auf ihn. Oder die Angst ist heute weltweit. Keiner von uns hier kann sagen, dass er ohne Furcht in das Morgen blicke und vor nichts zittere. Deshalb geht hin und saget, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder der Schmerz ist global. Keiner von uns kann sagen, dass er wunschlos glücklich lebe und den Schmerz nur vom Hören sagen kenne, weil dem so ist. Deshalb geht hin und sagt, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass sie persönlich Frieden hätten. Und der Tod passiert ohne Pass heute jede Grenze. Es ist keiner hier, der sagen könnte, ich sehe dem Tod, ich sehe meinem Tod mit Gelassenheit entgegen. Weil dem so ist, deshalb geht und sagt's, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Geht, befiehlt Jesus in seinem Marschbefehl. Und das ist das Zweite. Taufet, befiehlt Jesus. Er zeigt noch einmal auf die Männer, die vor den Häusern sitzen und palavern, tauft Taglöhner und Hausbesitzer und Großgrundbesitzer. Er zeigt auf die Frauen, die in den Häusern werkeln und kochen, tauft Dienstmägde und Hausfrauen und Geschäftsinhaberinnen. Er zeigt auf die Kinder, die hinter den Häusern tollen und spielen, tauft Dreckspatzen und Gassenjungen und Straßenbuben, tauft sie. Er legt also keine komplizierte Tauftheologie vor, wie und wann und wen und ob überhaupt getauft werden soll, sondern er ließ sich selbst taufen und setzte damit bewusst die Täufertradition fort. Er sagte, Glaube und Taufe gehört zusammen, denn wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Deshalb geht hin und tauft. Aber einige zweifelten. Einigen kamen Zweifel, sie standen als Zweifler dabei. Ist denn nötig, dass Männer mit gestandenem Glauben zur Taufe kommen? Irgendwo ist das genierlich. Ist denn nötig, dass ausgewachsene Frauen sich dieser Prozedur unterziehen? Irgendwie ist das genierlich. Ist denn notwendig, dass Kinder mit ihren offenen Gesichtern und schmutzigen Händen noch einmal hier an dieser Stelle untergetaucht werden müssen? Irgendwann ist das unverständlich. Müssen denn alle Glieder dieses Reiches mit diesem Gnadenmittel in Beziehung kommen? Ist denn das nötig? Und Jesus sagt, taufet. Es geht gar nicht darum, was wir für nötig erachten, sondern für das, was er für nötig hält. Und er sieht es für notwendig an, dass wir alle auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft, wörtlich übersetzt, auf das Konto des dreieinigen Gottes überschrieben werden. In der Taufe wird den Erwachsenen gesagt, du gehörst mir. Und keine andere Macht kann dir etwas anhaben. Keine andere Macht kann dir etwas anhaben. In der Taufe wird zu den Kindern gesagt, ihr gehört mir und niemand soll sich unterstehen, euch zu schaden. In der Taufe wird einem jeden zugesprochen, ihr seid in Christus eingesenkt, ihr seid mit seinem Geist beschenkt. Natürlich weiß ich, dass heute mit der Taufe viel Schindluder getrieben wird. Viele meinen, die Taufe wirke automatisch, so wie ein Narkosemittel oder Zauberwasser oder eine Schluckimpfung. Manche haben deshalb für sich und die Kinder ihre Taufe ganz auf die Seite geschoben und viele sind es, die von der Taufe auch nichts mehr erwarten und nichts mehr halten. Und Jesus sagt, taufet. Auch hier gilt der altrömische Satz, ab usus non tollit usum. Der Missbrauch, der hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Dass man ein Gas zu Tode vergiften kann, schließt nicht aus, dass man auf Gas eine gute Suppe kochen kann. Dass man sich an einem falschen Taufverständnis den ewigen Tod holen kann, hebt nicht auf. Dass man mit der Taufe ein ganz großes Geschenk in Händen bekommt, nämlich nicht wie Heinrich Heine sarkastisch und bissig meinte, Eintrittsbillett für ein besseres Leben. Nein, Heilszueignung für das ewige Leben. Also ein unermesslicher Reichtum, den wir gar nicht ausschöpfen können. so wie Philipp Friedrich Hiller, der schwäbische Paul Gerhardt, so wie er sich trotz Krankheit und Leiden in seinem Steinheim darüber freuen konnte, dass es in seinem Leben nicht nur einen Geburtstag, sondern auch einen Tauftag gegeben hat. So sollen sich wieder viele unter uns, trotz Beschwerden und Sorgen und Nöten, wieder daran freuen können, dass sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind. Deshalb gehet hin und taufet, befiehlt Jesus. Und das Dritte, lehret. Lehret, befiehlt Jesus. Er zeigt auf die Götzenanbeter, die vor großen Bildern räuchern. Lehret sie das erste Gebot halten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Er zeigt auf die Totschläger, die andere ums Leben bringen. Lehrt sie das fünfte Gebot halten. Du sollst nicht töten. Er zeigt auf die Skrupellosen, die ihre Frauen sitzen lassen. Lehrt sie das sechste Gebot halten. Du sollst nicht Ehe brechen. Jesus hat zu keinem Augenblick die göttliche Rechtsordnung außer Kraft gesetzt. Er sorgte dafür, dass kein Buchstabe vom Gesetze fällt. Er wusste genau, dass wir nur mit Gottes Wille überhaupt leben können. Deshalb gehet hin und lehret. Aber wieder zweifelten einige, widerstanden sie als Zweifler dabei. Verstehen denn die Heiden, dass sie nicht mehr räuchern sollen? Verstehen denn die Totschläger, dass sie ihre Hände nicht mehr besudeln dürfen? Verstehen denn die Ehebrecher, dass sie ihre Frauen nicht sitzen lassen können? Verstehen sie es denn? Verstehen denn unsere Zeitgenossen, dass diese Gebote Gottes überhaupt noch eine Bedeutung haben? Und Jesus sagt, lehret. Es geht gar nicht darum, was sie verstehen können, sondern was sie heute wieder hören müssen. Wer sagt's denn denen, die räuchern? Oder sagen wir heute, die pendeln oder Karten legen oder Horoskope machen? Wer sagt's denn denen, dass diese Sünde ist? Wer sagt's denn denen, die heute mochten? Die heute an der Tötung ungeborenen Lebens beteiligt sind? Wer sagt denn, dass Tötung von ungeborenem Leben Sünde ist? Wer sagt's denn noch, dass Ehebruch Gesetzesbruch ist? Wer sagt's denn noch? Erst wenn wir wieder uns an Gottes Gebote halten, werden wir tragbare Zustände bekommen. Gottes Gesetz ist unser Heil. Deshalb lehret, befiehlt Jesus, und taufet und gehet. Und wenn uns dann noch einmal schwere Zweifel kommen, ob wir denn das können, ob wir's haben hinauszuführen, ob wir dazu nicht zu schwach sind, wenn uns auch diese Zweifel kommen und sie an uns nagen, dann hören sie auf den letzten Satz. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es ist noch keiner im Namen Jesu ausgezogen, ohne dass ein Herr mit ihm gezogen wäre. Wohl unsichtbar, aber wirklich und wirksam. Nur einer beim Besuch eines anderen, dem er ein gutes Wort sagen will. Und Jesus ist dabei. Nur zwei oder drei im Schülerkreis, die während der Pause zusammensitzen. Aber Jesus ist mit ihnen. Nur 20 oder 30 in der Bibelstunde oder 100 im Gottesdienst. Aber immer einer mehr, als man Köpfe zählt. Es gibt keinen Tag in unserem Leben, an dem wir auf uns selbst gestellt wären. Denn er ist bei uns alle Tage. Es gibt keinen Quadratmeter Erde, der außerhalb seines Machtbereichs läge, denn ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. So gilt für seine Leute, egal wohin sie auch jetzt gehen, nach Hause, in ihre schwierigen Verhältnisse, ins Krankenhaus oder sogar ins Sterbehaus. Für uns ist es gar nie Matthäus am Letzten, sondern für uns steht in Matthäus am Letzten, ich bin bei euch jetzt. Ich bin bei euch morgen. Ich bin bei euch immer. Deshalb fürchtet euch nicht. Amen.